Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Böbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute dreht es sich alles um Fußball. Aber nicht um Tore, Tabellen und große Stadien, sondern um locker bleiben, Spaß haben und clever mit Druck umgehen. Zu Gast ist Alicia Liucci, Trainerin bei Eintracht Northeim. Mit ihrem Team spielt sie in der Oberliga Niedersachsen-Ost. Wir sprechen über ihren Weg in den Fußball, wie sie ihr Team motiviert und wie man auch in stressigen Situationen auf dem Platz Kopf frei behält. Außerdem teilt sie persönliche Geschichten, Tipps für Spielerinnen und Trainerinnen und zeigt, dass Fußball vor allem eines sein sollte: leidenschaftlich, ehrlich und mit Freude gespielt. Also macht es euch mal bequem, es wird locker, spannend und inspirierend. Ich sage Hallo Alicia, hi!
Hi, freue mich heute hier zu sein.
Ja, ich freue mich, dass du Zeit für mich hast und wir haben jetzt Anfang 2026 und ich muss natürlich fragen, wie gehst du einen Jahresstart an? Ist das so, ich mache einfach so weiter wie bisher oder doch eher so Neustart mit neuen Zielen, neuen Schwung? Wie ist das bei dir?
Tatsächlich ist es immer super unterschiedlich. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie das Jahr auch geendet ist. Okay. Also jetzt dieses Jahr ist eigentlich so, dass ich sage, sportlich gesehen stehen wir, sag ich mal, mit beiden Teams gut da, also mit den Frauen und auch mit den Mädels. Mhm. Und sind auch bei den Frauen im Pokal zweite Runde weiter. Deswegen ist es eher so, okay, wir machen da weiter, wo wir 2025 aufgehört haben. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Jahre, wo ich halt sage, okay, hey, wir müssen da, glaube ich, doch nochmal über das ein oder andere Ziel sprechen. Sind wir da noch alle so, dass wir sagen, wir verfolgen auch alle das gleiche Ziel oder müssen wir unsere Ziele einfach nochmal neu definieren? Ja. Und am Ende musst du halt auch offen sein. Weil du weißt nie, was so ein Jahr mit sich bringt.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, sportlich machen wir es gleich auch noch. Wird interessant, was ihr so veranstaltet in der Liga. Aber wir wollen erstmal über dich sprechen. Du bist Trainerin. Soweit ich weiß, wird man entweder sehr gut bezahlt oder man rutscht da so rein, kannst mal aushelfen. Man kennt das ja so im Verein. Wie war das bei dir? Wie bist du Trainerin geworden? Und du bist ja Spielertrainerin. Da gehen wir auch gleich noch drauf ein.
Ja, genau. Also es ist damals so gewesen, ich war 13 und mein Papa hat damals in unserem Jugendverein halt mich trainiert und hat mich und eine damalige Schulfreundin halt gefragt, hey, wollt ihr nicht die Bambinis machen? Mhm. Und mein ganz kleiner Bruder, der war halt damals sozusagen Teil dieser Mannschaft und dann haben wir halt einfach so, wie wir waren, so eigentlich gar keine Ahnung davon, gesagt, ja, wieso nicht?
Ja.
Und ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, aber bei uns in Niedersachsen gibt es den Junior Coach. Das ist extra eine Trainerausbildung, die sich an Jugendliche richtet, die halt wirklich die ersten Schritte so im Trainerdasein machen möchten. Auch besonders spezialisiert drauf auf eher kleine Mannschaften im Sinne Bambini, F-Jugend, E-Jugend, jüngere D-Jugend, Altersklasse.
Ja.
Und das haben wir dann halt eben absolviert. Und dann habe ich in meinem, sag ich mal, Jugendverein die ersten Schritte gemacht, habe dann zwischendurch eine Pause gemacht, weil dann auch Abi und so kam und habe dann gesagt, okay, ich möchte die B-Lizenz machen, das ist die nächsthöhere und habe dann so gedacht, okay, du musst halt irgendwie jetzt mal wieder was aktiv machen, so.
Ja.
Und bin tatsächlich beim ersten Mal bei der B-Lizenz, als es noch Prüfungen gab, durchgeflogen. Ja. Also ich habe nicht bestanden, den praktischen Teil.
Ja.
Und habe dann in dem Zusammenhang auch dann zum Winter den Verein gewechselt, bin dann halt bei Northeim gelandet. Und weil ich halt auch geguckt habe, okay, wo kann ich mich nicht nur als Spielerin, sondern auch als Trainerin weiterentwickeln. Und Northeim hat halt, was das angeht, eine super Infrastruktur, weil wir haben halt auch Mädchenmannschaften und das hast du ja nicht so oft, dass du halt auch mehr als eine Mädchenmannschaft hast. Und dann war das halt irgendwie so, dass ich da halt irgendwie so als Spielerin angefangen habe und in dem Zug auch gesagt habe, hey, ich kann doch einfach mal fragen, ob da irgendwer Unterstützung braucht.
Ja.
Und so bin ich dann da reingerutscht und habe dann in dem Zug auch mit dem Team, also dann die B-Lizenz auch bestanden, ja, im zweiten, ja, Versuch. Genau.
Ja, voll cool. Also ich merke schon, der goldene Lamborghini war es nicht, was dich gereizt hat. Es war dann doch die sportliche Leidenschaft, die dich dahin geführt hat. Finde ich voll gut. Ich habe damals die DFB-C-Trainer-Lizenz gemacht. Das ist dann Bambini und F-Jugend, wenn ich mich nicht richtig täusche. Und das war auch wirklich mit Prüfung. Ja. Bei der Theorie war es bei mir echt knapp. Ich glaube, der hat ein Auge zugedrückt damals, der Prüfer, weil in Lernen bin ich eine absolute Doppelnull. Aber im praktischen Teil konnte ich das halt irgendwie wieder ein bisschen rausholen. Ne? Aber B-Trainer ist halt schon eine Stufe höher. Da geht man schon ein bisschen ans Eingemachte, richtig?
Ja, also es ist auch so, also wir erwarten auch schon, dass du ein bestimmtes taktisches Verständnis mitbringst. Und wenn du, wie in meinem Fall das war, halt nur kleine Kinder trainiert hast, dann ist das ja noch gar nicht so da, wie wenn du Jugendmannschaften, sag ich mal, 13, 14 und älter trainiert hast. Weil woher soll es auch kommen? Du gehst bei den ganz Kleinen noch gar nicht in die ins taktische Coaching so. Und es ist halt auch da so, du lernst halt auch ein bisschen tiefgehend, warum trainieren wir manche Dinge, wie wir sie trainieren, also was steckt dahinter. Und wenn du halt sagst, hey, ich möchte irgendwie ein bisschen leistungsorientierter trainieren, dann macht das auch Sinn, die B-Lizenz zu machen. Aber wenn ich jetzt, sag ich mal, auf dem Dorf einfach nur eine Jugendmannschaft trainieren möchte, dann reicht die C-Lizenz total aus. Mittlerweile gibt es ja auch dieses Kindertrainerzertifikat. Das ist ja für Eltern, die halt sagen, ich will jetzt die Mannschaft von meinem Sohn übernehmen oder von meiner Tochter. Dann reicht auch das erstmal, je nachdem, wie du dich halt entwickeln willst. Aber ja, also bei B-Lizenz ist es schon so, dass die ein bisschen wirklich drauf achten, hey, so, also die lassen halt nicht jeden weiter so. Ne? Also ich glaube, es gibt auch Leute, die haben beim zweiten Mal vielleicht auch nicht bestanden.
Ja, natürlich, klar, sicher. Ich meine, der DFB guckt schon, was sie da für Leute ranlassen. Gerade im Jugendbereich ist ein wichtiger Baustein. Und da fing bei uns damals auch schon an, so auch ein bisschen auf die Ernährung mit zu achten, welche Aufwärmübungen macht man. Und also in meiner Zeit, ich bin jetzt alt, klar, du bist ein junger Hüpfer, ich bin Jahrgang 81, aber damals wurden ein paar Bälle auf den Platz geworfen und der Trainer sagt, ja, dann macht mal, in der Stunde bin ich wieder da. Das war das Training bei uns damals. Heutzutage undenkbar. Also du machst ein Konzept, du machst einen Trainingsplan. Wie wärmst du dich auf? Machst du Sprintübungen? Machst du Passübungen? Sonst irgendwie sowas? Ich finde es aber auch sehr viel kreativer. Man kann viel mehr machen mit den Kindern und die auch ein bisschen mehr drauf schulen, auch auf taktischen Art und Weise. Bei BD ist das natürlich noch ein Level viel höher, was man da alles so machen kann. Ne? Ja. Ich habe erfahren, dass du Spielertrainerin bist, gerade schon angeteasert. Das heißt, du greifst aktiv mit ins Spiel ein. Wie läuft das Ganze dann kommunikativ? Also, du bist ja näher an den Spieler ran, wenn du auf dem Platz bist. Klar, kannst du schneller zusammenpfeifen, aber verändert sich das so mit Trainerverhalten so ein bisschen?
Also, ich finde schon. Also man muss ja dazu nochmal vielleicht ein bisschen ausholen. So bei den Frauen ist es halt so, da bin ich ja mehr so die Co-Trainerin. Und eigentlich tatsächlich doch mehr Spielerin als Co-Trainerin. Also klar, wenn wir dann halt spielen und so, ich habe dann auch das Trikot an, aber man ist ja dann trotzdem im Kopf dann so, dass man trotzdem mit anfeuert und halt eben Tipps gibt und so. Und bei den Mädels ist halt so, da spiele ich tatsächlich bei dem einen oder anderen Testspiel häufiger mal mit. Das sieht man dann halt auch in meinen Videos. Und da ist es aber so, es ist eigentlich super spannend, in dem Moment mal auf dem Platz mit den Mädels zu stehen und zu sehen, okay, warum läuft's denn nicht? Weil dann bin ich sozusagen mittendrin. Von außen das Ganze zu betrachten, ist immer auch oft einfacher, als wenn man halt auf dem Platz steht. Es ist aber auch so, wenn du halt selber spielst, du kannst nicht alles sehen, weil du musst am Ende des Tages auch ein bisschen auf dich selbst achten und ein bisschen, bisschen halt schauen, dass man selber auch noch ein ganz gutes Spiel abliefert.
Ja, klar, sicher, ist gar nicht mal so einfach. Wie gestaltest du oder mit deinem Trainerteam als Co-Trainerin so Trainingseinheiten, so damit Spielerinnen motiviert bleiben, aber nicht so unter Druck geraten? Wie habt ihr da irgendwie einen Mittelweg gefunden?
Also ich glaube, so feste Routinen sind halt einfach super wichtig. Dass du immer weißt, okay, wir starten mit dem und dem Aufwärmen. Bei den B-Mädels ist zum Beispiel so, dass nach dem Aufwärmen haben wir immer einen Wettbewerb. Oder das haben wir bei den Frauen auch. Aber bei den Mädels achtet man ja noch mal ein bisschen mehr drauf, so dieses Thema Druck, Routine, Spaß, Verbindung, weil ich sag mal so, bei uns Frauen, wir haben dann ein gewisses Alter, wo wir wissen, okay, wir wollen, spielen halt in der Oberliga, wir wollen einfach, dass wir guten Fußball spielen, da ist halt einfach ein bisschen mehr Fokus drin. Da geht es auch ein bisschen mehr um den sportlichen Erfolg, wie jetzt zum Beispiel in Jugendmannschaften. Und ich finde es halt super wichtig, dass man da einfach nochmal so einen Wettbewerb einbaut, weil das macht erstens immer Spaß. Du kannst trotzdem was dabei lernen. Und es ist auch einfach nochmal so dieses Auspowern, dieses, was man durch den ganzen Alltag in sich hat, diese Energie einfach mal kurz rauslassen, um sich dann auf das Training zu konzentrieren.
Ja, man darf auch nicht vergessen, es ist ja Freizeitsport. Also man macht das ja neben der Arbeit. Man wird ja nicht bezahlt. Also glaube ich nicht, was ich so mitbekommen habe bei euch im Verein, aber es ist halt Freizeitsport und darauf kommt es natürlich an, dass man dann nach Feierabend ein bisschen Gas geben kann, so ein bisschen Teamfeeling hat und vor allem Spaß haben. Darauf kommt es eigentlich an, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Das finde ich ist auch immer das Wichtigste. Ja. Also das sage ich zum Beispiel bei den Mädels auch immer am Ende jeder Besprechung vorm Spiel und Leute, vergesst nicht, habt Spaß. Ja. Weil wann spielst du guten Fußball, wenn du halt Spaß hast?
Ja, natürlich, klar. Sicher, klar. Wenn man eine Mannschaft hat, der immer am Rummotzen ist, dann macht es auch keinen Spaß. Ne? Der immer einen runter macht, dann, klar, die Performance geht natürlich auch direkt runter. Ne? Teamgefüge. Gibt es eigentlich so Tricks, um die Chemie im Team so zu stärken? So dafür zu sorgen, dass sich jeder so ein bisschen einbringen kann? Also vom Teambuilding will ich gar nicht sprechen, so über Scherben laufen oder sowas, aber gibt es da so im Alltag irgendwie so ein paar Tricks? Auch wenn Spielerinnen jetzt zuhören.
Also wir haben, oder in beiden Mannschaften, die ich jetzt so begleite bei Northeim, haben wir das große Glück, dass es super offene Mannschaften sind. Also da fühlen sich eigentlich alle Neuen immer direkt herzlich willkommen. Aber das ist auch einfach, dass wir denen halt dieses Gefühl geben, ey, ihr gehört halt auch dazu. Das heißt, wenn wir uns halt mal so in der Freizeit treffen, dass dann auch die Neuen natürlich mit eingeladen werden. Natürlich, wie du sagst, Team-Events super, super wichtig. Wo ich zum Beispiel auch bei den Mädels sehr streng, sag ich mal, darauf achte, dass wenn wir so ein Team-Event machen, dass da immer bunt durchgemischt wird. Also, dass die, wo ich weiß, dass die in der Freizeit schon die ganze Zeit aufeinander hängen, bei dem Team-Event dann vielleicht nicht in einer gemeinsamen Gruppe sind, sondern halt mit denen, die zum Beispiel neu sind, aber dass man halt auch die Neuen so ein bisschen auseinanderzieht, dass die nicht die ganze Zeit immer so dieses Gefühl haben, sie sind immer so abseits. Ja. Und ich glaube, das kommt einfach auch viel auf dieses Menschliche an, was man halt als Trainer oder auch als Trainerin der Mannschaft halt vorlebt und was die Kinder oder halt Jugendlichen oder aber auch Erwachsenen von zu Hause mitbekommen haben. Und in die beiden Teams, die ich habe, da bin ich auch super dankbar, weil ich war ja auch mal die Neue, dass ich da einfach so mich direkt so wohlgefühlt habe, heimisch. Ja,
ja, voll gut. Ich glaube, ihr habt zwei Teams, das ist richtig, also ein Frauen-, ein Mädchen-Team, ist das richtig?
Ja, also wir haben die D-Juniorinnen, dann haben wir die B-Juniorinnen, die trainiere ich sozusagen als Haupttrainerin und dann die Frauen, wo ich ja eigentlich auch selber noch ein bisschen spiele, wenn dann die Zeit da ist.
Ja, okay, also das hört sich schon nach sehr viel an. Wie ist das? Habt ihr auch viel Zulauf? Kommen auch Mädels zu euch, die sagen immer, ich will mal mittrainieren, sind die Mannschaften voll bei euch?
Also es ist immer so ein Auf und Ab, aber ich glaube, das haben alle Vereine. Wir haben jetzt zum Beispiel, sind wir super aufgestellt. Natürlich wäre es schön, wenn wir auch eine C-Juniorinnen hätten und vielleicht noch jüngere Jahrgänge, weil es bei uns halt so ist, dass wir zwar eine Kinderfußballgruppe haben, aber das ist ja gemischt. Und wir sagen auch, solange es geht, sind das Kinder und die spielen gemeinsam Fußball, weil so haben wir auch mal alle angefangen. Wir machen nicht Unterschied in Geschlechtern. Das finde ich auch super wichtig, weil das ist ja das, wovon wir eigentlich wegkommen wollen, dieses, wir unterscheiden in Männer- und Frauenfußball. Das sind Kinder und die lernen diesen Unterschied erst, wenn man es ihnen sagt. Die kommen nicht so auf die Welt und das finde ich halt super wichtig. Ja. Und du musst halt das Problem, was jetzt auch in den NLZs gesehen wird, dass sie nicht mehr so ein gutes Leistungsniveau haben, weil ja nicht genug Mädels da sind. Das muss halt bei der Wurzel packen. Das fängt damit an, dass du halt von klein auf am besten in jeder Jugend eine Mannschaft hast. Mhm. Wir haben jetzt das Glück, dass es diese Saison super stabil ist, aber wir hatten natürlich auch Zeiten, wo es schon ein bisschen auf der Kippe war, wo man halt dann auch mal mit einer Spielerin weniger auf dem Platz stand, weil die sich verletzt hat, aber keine Auswechselspielerin hatte.
Okay.
Oder wir hatten auch ein Spiel, da habe ich mir ein D-Mädchen ausgeliehen, weil wir sonst hätten nicht spielen können, weil wir nur 8 gewesen wären und hätten aber mussten aber 9er spielen.
So. Ei, ei, ei.
Aber ich glaube, da können alle Trainer und Trainerinnen, die im Mädchenbereich tätig sind, ein Lied von singen, wie das ist, wenn du halt Spielerinnenmangel hast. Ne?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Das bringt mich zum nächsten Thema, denn ich habe nämlich gelesen, dass du unter anderem die Leitung für Mädchen- und Frauenabteilung übernommen hast. So, das ist ja schon der nächste Step vom Trainer sein. Wie geht ihr das an? Habt ihr da irgendwie auch Projekte oder so? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich die Leitung dann zum 1.1. abgebe. Das übernehmen dann zwei Spielerinnen von den Frauen. Mhm. Weil es dann doch, glaube ich, ein bisschen zu viele Aufgaben sind. Okay. Aber so in der Vergangenheit war das halt so, dass wir einfach Sachen gemacht haben, die andere Vereine nicht machen. Also wir haben zum Beispiel Anfang des Jahres ein großes Hallenfußballturnier für die beiden Mädchenmannschaften organisiert, wo das Teilnehmerfeld nicht nur aus 4 Mannschaften besteht, so wie das halt häufiger der Fall ist, sondern wir hatten insgesamt 20 Mannschaften an dem Tag in der Halle. Wir hatten eine große Tombola mit, glaube ich, 800 Preisen. Und wir hatten tatsächlich den Schiedsrichter Qualle auch eingeladen, der dann halt gepfiffen hat, was ja auch sowas ist, was halt jetzt nicht so, also das machen ja nicht viele Vereine. Wir machen, ich habe zum Beispiel mit den B-Juniorinnen eine Mannschaftsfahrt nach Holland gemacht, wo wir an einem Turnier teilgenommen haben. Dass wir einfach zeigen, hey, bei uns ist es ein bisschen anders und bei uns ist aber auch so, wenn du bei uns Fußball spielst, dann ist es schon ein bisschen leistungsorientierter im Sinne von, wir wollen, dass du gut Fußball spielst und Spaß hast. Also es ist nicht nur so dieses, wir treffen uns jetzt mal alle und kicken ein bisschen, sondern es ist halt wirklich so, okay, bei uns kannst du halt guten Fußball spielen und Spaß haben.
Auf jeden Fall voll gut. Ich meine, das bringt ja auch der Nachwuchs, wenn sich das rumspricht, dass auch andere Mädels Bock haben, auf Fußball zu spielen. Guck mal, zum Eintracht Nordheim, was sie da alles Tolles machen, richtig gut. Was war eigentlich deine größte Herausforderung so im Trainerjob und wie bist du mit sowas umgegangen? Also sei es ein Pokalendspiel oder sei es, dass ihr keine Auswechselspielerin gehabt habt oder so. Oder wie bist du mit sowas umgegangen?
Also, als du gerade die Frage gestellt hast, das Erste, an das ich denken musste, war tatsächlich unser Aufstiegsspiel letzte Saison, was wir am Ende verloren haben. Am Ende hat es ja dann doch gereicht für den Aufstieg als Zweitplatzierter, aber ich weiß noch, ich war super aufgeregt von diesem Spiel, weil wir so wussten, das ist auch noch das Derby, es geht so um alles oder nichts. Und wir haben leider einen echt super schlechten Tag gehabt und ich glaube 6-2 oder so verloren.
Okay.
Und dahinter fragst du dich natürlich als Trainer, was habe ich falsch gemacht? Habe ich falsch gewechselt? Haben wir falsch aufgestellt? Was haben wir Falsches gesagt? Haben wir vielleicht für die Spielerin den Druck zu hoch gemacht, dass sie ihre Leistung nicht abrufen konnten?
Ja.
Weil, also unser Platz, der war voll. Ich habe noch nie vor so vielen Leuten gecoacht. Das war, war selbst für mich was einfach was Besonderes, auf einmal so viele Menschen auf und bei uns auf dem Platz zu haben. Was natürlich auch schön war, da war super viel Presse.
Ja,
so, ne, dass in dem Moment, also auch die ganze Saison war ja eh so ein Auf und Ab mit auf einmal ist der Trainer weg, dann machen das auf einmal 2 Spielerinnen und alles. Das war schon nicht so einfach. Aber ich muss sagen, meine Familie hat mich da super aufgefangen. Auch wir als Team, weil egal wie schlecht unsere Spiele mal laufen, wir kriegen das irgendwie hin, dass wir am Ende des Tages doch dann noch wieder zusammen lachen können, auch wenn das ein super schlechtes Spiel war.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt auch viel so diese menschliche Komponente, die kannst du gar nicht steuern.
Aber ich finde, das ist unheimlich wichtig, sich nachher auch nochmal in die Augen zu gucken und sagen, ja komm, ist ja blöd gelaufen, aber beim nächsten Mal stoßen wir den Bock dann um. Ist ja auch so eine Sache, so solche Tage abzuhaken, also nicht so lange da in der Vergangenheit zu hängen, was ist da schiefgelaufen und da, das kannst du ein oder zwei Tage machen, aber da muss auch nach vorne geguckt werden. Ich glaube, das ist auch eine ziemlich wichtige Option, wenn man Trainer ist, oder?
Ja, vor allem es ist auch super wichtig, dass du das als Trainer den Spielern und Spielerinnen vorlebst. Weil wenn du das kannst, dann können deine Spieler und Spielerinnen das halt erst recht. Ja. Und das finde ich halt super wichtig. Und was ich halt auch immer sage, gerade jetzt so, sage ich mal, in diesem Amateurbereich, am Ende des Tages, es ist nur Fußball. Es gibt wichtigere Dinge im Leben. Es gibt Spiele, wo ich sage, ich bin froh, dass sich heute keiner verletzt hat. Wir fahren alle heile nach Hause.
Ja.
Uns geht's allen gut, wir sind gesund. Das ist am Ende des Tages manchmal viel wichtiger, als diese drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Wie ist das denn so in stressigen oder unglücklichen Situationen, sei es Eigentor oder irgendwie blödes Foul oder so? Wie bleibst du denn da selbst so motiviert und optimistisch? Weil wir alle haben ja mal schlechte Tage. Also ich glaube, du hast auch mal ab und zu mal schlechte Tage.
Ja, ich glaube, es ist halt einfach wichtig, erstmal ruhig zu bleiben, weil ein Spiel hat 90 Minuten beziehungsweise 80 Minuten. Wir machen alle Fehler. Das ist auch super. Also das ist auch wichtig. Das sage ich auch immer den Mädels. Ich so, denk dran, wir machen alle Fehler. Bleib positiv. Und wenn wir zwei Gegentore kriegen, dann schießen wir halt drei.
Ja.
So aber halt immer dieses, ich würde sagen, diese das Glas ist halb voll Mentalität vorzuleben. Ich weiß tatsächlich noch am Anfang, als ich die Mädels übernommen habe, die waren immer super oft negativ. Die haben dann immer gesagt, boah, ich kann das nicht, ich will das aber nicht. Und dann habe ich angefangen zu sagen, okay, für jede Negativität im Training macht ihr alle 10 Liegestütze.
Okay.
Ja, das ziehst du 2-3 Wochen durch.
Ja.
Und dann hat halt keiner mehr Lust, Liegestütze zu machen.
Großartig.
Und tatsächlich ist das bei denen jetzt wirklich so, dass die auch, wenn wir zurückliegen, was ja mal passiert in der Saison, dass wir uns trotzdem immer pushen. Und ich glaube, das ist dann auch super wichtig, von der Seite aus auch zu pushen. Und klar, ich ärgere mich auch bei jedem Gegentor. Aber ich versuche das dann nicht so rauszulassen in dem Moment, dass die das Gefühl haben, ich bin jetzt super sauer auf die.
Ja.
Die müssen das Gefühl bekommen, natürlich, ich finde das nicht gut. Aber ich glaube daran, dass wir das noch drehen können, das Spiel.
Ja. Ja, ich glaube, diese negative Einstellung, das ist auch so ein bisschen Spiegelbild unserer Gesellschaft, unserer Welt. Alle sind immer nur so negativ. Alles ist schlecht, alles ist mies. Und warum immer ich? Deswegen finde ich immer toll, so als Trainer oder Trainerin so ein Gegenpol zu sein. Ja, natürlich schaffen wir das. Ey, was ist das für eine Frage? Natürlich. Ne? Und wir rennen die jetzt nieder und wir schießen halt 3 Tore, wenn die 2 schießen. Uns auch egal. Ne?
Ja.
Das finde ich unheimlich wichtig, auch das den Mädels mitzugeben. Oder den Kindern. Ne?
Ja. Und ich finde halt auch, also ich habe kein Problem damit zu verlieren, weil das gehört auch zum Leben dazu. Du musst auch mal verlieren. Das ist ja auch im alltäglichen Leben, sei es Schule oder später dann Berufsleben oder so. Du kannst nicht immer alles bekommen, was du willst. So, Leben läuft halt nicht so. Und deswegen ist es halt super wichtig, dass du halt lernst, auch mit Niederlagen umzugehen. Aber halt, wie du auch vorhin gesagt hast, einfach dieses, okay, nach 24 Stunden ist das abgehakt, Kopf hoch, weitermachen. Und ich glaube, das darf man immer nicht vergessen.
Ja, auf jeden Fall. Im Intro erwähnt, ihr spielt in der Oberliga Niedersachsen-Ost, unter anderem mit Hannover 96 und Eintracht Braunschweig. Hallöchen. Aktuell seid ihr auf dem 10. Tabellenplatz. Wie sieht's aus denn so? Gerade ist Winterpause, klar. Habt ihr irgendwelche Ziele für diese Saison?
Also wir hatten tatsächlich innerhalb der Hinrunde super viel Pech, was Verletzungen angeht.
Okay.
Also das war zwischenzeitlich so, dass wir ja tatsächlich irgendwie so 12 spielfähige Spielerinnen waren.
Okay.
Und dann halt die B-Juniorinnen, die schon Frauen spielen dürften, jedes Spiel aushelfen mussten.
Ja.
Und, weil wir einfach nicht genug waren. Und dann kam ja noch dazu, dass wir ja dann auch den neuen Haupttrainer bekommen haben, dass sich da auch einfach, wir auch einfach ein bisschen brauchten, um wieder reinzukommen. Und teilweise waren es halt auch Spiele, wo ich gesagt habe, hey, das ist eigentlich super ärgerlich und die Ergebnisse spiegeln gar nicht das Spiel wider, weil es war eigentlich viel knapper.
Okay.
Aber gerade zum Beispiel jetzt in dem Spiel gegen 96 oder jetzt auch im Pokalspiel gegen Hastenbeck haben wir halt nochmal gezeigt, so, dass wir auch unter Druck unsere Leistung bringen. Und für uns ist halt einfach das Ziel, in der Oberliga so gut wie es geht, uns im Mittelfeld zu platzieren. Mhm. Ich denke, so wie wir bisher dastehen, ist es auch ganz gut uns gelungen. Wir haben ja natürlich noch ein paar Spiele und für die ist uns halt auch überall klar, gerade in den Spielen, wo es halt eigentlich viel mehr drin gewesen wäre, dass wir da dann halt auch die 3 Punkte mitnehmen. Mhm. Das ist eigentlich so das, wo wir sagen, dass, das wünschen wir oder das wollen wir von der Rückrunde.
Ja, dann drücke ich auf jeden Fall euch die Daumen und werde da mal ein bisschen genauer hingucken, wie ihr euch da so schlagt. Welche Rolle spielt Spaß für dich persönlich und für das Team? Ich habe gerade schon so mitbekommen, du bist ein unheimlicher Motivator, gehst immer vorweg, aber wie wichtig ist auch mal einfach nur zu lachen, einfach mal einen Witz zu reißen, um das mal ganz so ein bisschen aufzulockern?
Ich glaube, das ist super wichtig, einfach halt um nochmal so diesen extremen Druck gerade vor so sehr wichtigen Spielen rauszunehmen. Mhm. Ich weiß noch, vor dem einen Derby haben wir bei den Frauen so ein Training gehabt, da haben wir einfach Pässe gespielt, sind dann auf die Person zugelaufen, weil wir unseren Pass hinterhergegangen sind, sollten die ganze Zeit ja rufen. Natürlich haben wir die ersten Runden nur gelacht. So, und wenn man das jetzt so auch so erzählt, klingt das ein bisschen komisch, aber das war halt einfach nur, um so nochmal so dieses Lautsein, Motivieren hervorzurufen, hat am Ende ja auch funktioniert. Wir haben das Derby gewonnen in der Oberliga. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, einfach so, dass man diesen Spaß im Training hat, weil, wie ich halt gesagt habe, wann spielt man guten Fußball, wenn man Spaß hat, und da gehört halt auch mal der ein oder andere Witz dazu. Mhm. Aber natürlich auch im gleichen Zuge die Konzentration dann in den Übungen, wo es dann auch wichtig ist, ich sag mal so der Hauptteil, wo man dann das übt, was vielleicht auch oft im Spiel nicht so gut läuft, dass da dann einfach der Fokus drin ist.
Ja, auf jeden Fall total wichtig. Wer oder was inspiriert dich als Trainerin und Mensch im Fußball am meisten? Gibt es da eine Person oder, ich will jetzt nicht sagen Vorbild ist immer so ein bisschen so abgeklatscht, aber gibt es da irgendwie jemanden, wo du sagst, boah, genau so, das ist so mein Ding, das will ich auch ganz gerne durchziehen?
Also so jetzt auf Anhieb tatsächlich fällt mir jetzt niemand ein. Ich fand tatsächlich, also ich finde halt zum Beispiel Jürgen Klopp finde ich immer noch einen phänomenal coolen, geilen Trainer so. Also ich bin ja auch Dortmund-Fan, so das ist ja auch nochmal klar, dass ich den super toll finde.
Natürlich doch.
Ich finde halt auch im Frauenfußball einfach so diese gesamte Bewegung, wie einfach alle Spielerinnen, egal welcher Nation oder auch wenn es getrennte Vereine sind, also man merkt halt, okay, die haben alle eine Mission und das ist halt so den Frauen- und Mädchenfußball weiterzubringen. Dass ich halt einfach sage, so diesen Zusammenhalt, das ist so das, was ich halt total inspirierend finde und dieses, dass die Stadien auf einmal gefüllt sind, dass einfach der Sport an sich mehr gesehen wird. Das finde ich halt super toll. Und bei mir ist halt aber auch so, dass ich halt auch vieles so schaue, okay, was hat mein Papa früher gemacht, als er uns trainiert hat? Und was davon möchte ich auch so machen? Und ich glaube so, ich habe schon vieles da einfach mitgenommen, weil ich sage halt auch immer so, wenn er damals zu mir nicht gesagt hätte, werd doch mal Trainerin, dann wäre das, was ich jetzt alles erleben darf, gar nicht passiert. Also das fängt damit an, dass wir bei Adidas auch im Headquarter waren und da super coole Sachen erlebt haben, dann richtig tiefe Einblicke bekommen haben oder dass ich halt das Influencer-Team von Qualle bei seinem Event coachen durfte und halt so mit Influencer-Größen wie Herr Anwalt ganz normal geredet habe, wo ich ja eigentlich selber teilweise Fan bin. Aber ja, einfach so, dass man auch so viele neue Menschen kennenlernt, die halt einfach so diesen Sport, Fußball so feiern und da so dahinter stehen. Das finde ich eigentlich auch super inspirierend.
Ja, voll cool. Aber man merkt schon, viele andere Hobbys hast du nicht, oder? Also neben Fußball und Trainerin sein. Also es ist ja schon sehr zeitaufwendig, sowas zu machen, richtig?
Ja, also ich gehe tatsächlich zum Kickboxen.
Natürlich, klar.
das hat sich irgendwann mal, ich glaube, während Corona oder so hatte sich das mal ergeben. Und dann habe ich das einfach so durchgezogen. Und ich finde das halt auch ein super Ausgleich einfach, weil da kann man so richtig alles rauslassen. Du hast aber auch extreme Disziplin. Dann kommt halt auch noch so dieses dazu, das hilft auch beim Fußball einfach so von der Fitness her, weil ich habe lieber 1,5 Stunden Boxtraining, als dass ich 1 Stunde laufen gehe. Ich hasse laufen gehen.
Wer nicht?
Ich weiß, das gehört zum Fußball dazu und auch meine B-Mädels wissen das in der Vorbereitung immer machen und ich weiß auch, dass die im Strahl immer kotzen. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen Laufen oder ich gehe zum Boxen, dann wähle ich schon lieber das Boxtraining. Und es hilft halt aber auch so einfach im Zweikampf, so dieses robust bleiben, dagegen zu halten. Ich bin jetzt auch nicht die Größe, das heißt oft sind meine Gegenspielerinnen halt auch viel größer als ich. Und halt auch so diese Disziplin.
Krass. Ich habe auf Instagram gesehen, dass du dich selber manchmal so beim Trainerin-Sein filmst. Natürlich kommt ein paar Sprüche, man ist aktiv an der Seitenlinie. Wie ist das? Hast du dich beim ersten Mal selber ein bisschen erschreckt, was du alles so machst an der Seitenlinie oder war dir das schon bewusst?
Nee, ich glaube, mir ist das schon so bewusst gewesen. Also jetzt nicht so meine Mimik und Gestik teilweise.
Ja.
Die jetzt nicht so, aber so dieses, dass ich immer so sehr emotional bin und das also super leidenschaftlich daran gehe, das war mir schon bewusst. Ich weiß noch, als wir das erste Mal ausprobiert haben, haben wir im Pokal, glaube ich, 10-0 Klatsche gekriegt. Also in dem Video habe ich ja halt nur geflucht, weil ich immer dachte, was soll das? So, aber tatsächlich war es auch die ersten Male so, dass ich da auch nicht nur liebe Worte bekommen habe, als ich damit angefangen habe. Besonders von gegnerischen Mannschaften, die dann gesagt haben, das ist voll peinlich, schämst du dich nicht, schämen sich deine Eltern nicht und so. Wo ich halt dachte, ja, also dann guckt es euch doch nicht an, wenn ihr das nicht, wenn ihr das peinlich findet. So, das zwingt euch ja keiner.
So Quatsch, Aber ich meine, es zeigt natürlich auch, wie leidenschaftlich du da mitgehst an der Seite. Klar, du bist ja auch noch ein bisschen Spielerin irgendwo. Und klar, du gehst da bei jedem Zweikampf natürlich auch so ein bisschen im Kopf und auch an der Bank ein bisschen mit, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, je nach Spielertyp gibt es halt auch Spielerinnen, die brauchen das. Dieses, dass du die von der Seitenlinie dann nochmal richtig pusht. Es gibt natürlich auch welche, die brauchen, da musst du in dem Moment ruhig sein. Weil du ganz genau weißt, okay, die ist jetzt voll im Fokus. Wenn du da jetzt rufst, dann ist die Konzentration weg. Und das halt einschätzen zu können, ist, glaube ich, super wichtig. Dass du weißt, was genau braucht jede einzelne Spielerin oder Spieler, damit er sozusagen die beste Version von sich selbst auf dem Platz sein kann.
Ich glaube, was auch wichtig ist, ist diese Authentizität von Trainerinnen. Also im Training bist du dann der locker und lustige, aber am Spiel bist du am Rumpaldovern, wie dieser Steffen Baumgart, der ist der Trainer bei Union Berlin, glaube ich. Irgendwann verliert es einfach sein Zauber irgendwie. Also wenn er nur am Rumzaubern, am Rumpaldovern ist, das macht ja auch, kauft ja auch keiner mehr ab, ne?
Ja, also tatsächlich, jetzt wo du das so sagst mit diesem Vergleich, das ist echt so, wenn ich so drüber nachdenke, ist es echt so ein bisschen so wie bei ihm. aber es ist ja auch so, das darf man ja nicht vergessen, es ist am Ende Social Media und natürlich schneide ich auch, also ich habe ja Einfluss darauf, was ich reinschneide und was nicht. Und da sind auch Szenen oft in den Aufnahmen, wo ich mich aufrege, ne? Wo ich dann aber sage, das sind halt dann auch Sachen, die oder Kritiken, die gehen nur mich und das Team was an. Die muss ich nicht auf Social Media präsentieren. Aber mir ist es halt auch wichtig, nicht nur zu zeigen, wie ich juble, weil Fußball ist halt nicht, wer gewinnt ständig, es läuft alles super. Ja. Es ist halt auch wichtig zu sehen, wie reagiere ich, wenn es halt mal nicht so läuft.
Genau.
Und das ist halt das, was du sagst mit diesem authentisch sein. Ich zeige halt auch unsere Niederlagen. Und das finde ich halt wichtig, weil Social Media ist sowieso extrem viel Fake. Und wir wissen alle, die Fußball spielen oder irgendeinen Sport ausüben, du kannst nicht immer nur gewinnen.
Nee, das geht leider wirklich nicht. Aber es ist ein schöner Einblick, den du da den Leuten da bietest. Finde ich richtig gut, auch ein bisschen erfrischend, den anderen Fußball-Content, der da so auf Instagram da rum fleucht. Richtig gut. Welche Ziele hast du für dich selbst und für dein Team in den nächsten Jahren eigentlich? Dieses Jahr wissen wir schon, mal gucken, ob es nach oben geht, aber wie ist es in den nächsten Jahren? Wann wird dich Jürgen Klopp entdecken und dich in die Red Bull Akademie entführen?
Ja, also tatsächlich war mir immer bewusst, dass ich Fußballtrainer sein nie hauptberuflich machen möchte. Ich arbeite ja im Social Media Marketing und ich bin auch der Meinung, dass dadurch, dass ich halt super kreativer Mensch bin, dass ich da halt auch einfach bleiben möchte. Und es ist halt auch so, wenn du im Fußball arbeitest, du machst, also bringst sehr viele Opfer, was die Familie angeht. Ja. Und ich weiß einfach, dass das für mich nichts wäre. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich nochmal die nächsthöhere Trainerlizenz mache und dann langfristig vielleicht wirklich eher dann auf so Auswahlmannschaften wie Stützpunkt gehe oder halt wirklich auch höheren Frauenbereich. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall dem Mädchen- und Frauenfußball treu bleiben möchte. Also jetzt in den Herren- oder Jungsfußball zu gehen, ist für mich keine Option. Ja. Kommt natürlich aber auch immer noch mal drauf an, wie das Thema so Familie ausgeht. Sollte ich jetzt am Ende des Tages nur Jungs als Kinder haben, dann würde ich das Ganze vielleicht noch mal überdenken.
Okay.
Aber ja. Ja, also das ist so das, wo ich sage, das kann ich mir halt super vorstellen. Aber so dieses richtig Geld verdienen und das mal als mein Hauptberuf machen, kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht vorstellen. Ja. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wenn du in diese NLZ-Bereiche gehen möchtest, dass so dieses Thema, wie ich das jetzt auf Social Media mache, also meine Mission dahinter war ja nicht, ich lade einfach mal ein paar Videos hoch und bin jetzt Influencerin, sondern meine Mission ist es, ich möchte durch meinen Content inspirieren, dass junge Mädchen besonders anfangen, Trainerin zu sein. Weil wir im Frauen- und Mädchenfußball oft die Herausforderung haben, einen Trainer zu finden oder eine Trainerin.
Ja.
Und ich möchte halt für die einfach so dieses Vorbild sein, zu sagen, ey, ich finde das so cool, was sie macht, ich fange jetzt auch einfach an und werde Trainerin. Und ich glaube, das könnte ich nicht machen, wenn ich in diesen also wirklich in diesen Profibereich gehe. Ja. Und ich glaube, so habe ich jetzt einen Weg gefunden, wie ich trotzdem das halt alles machen kann, also Leute inspirieren, aber auch leistungsorientierter zu trainieren, weil wir halt in Nordheim diese Strukturen dafür haben und dann halt einfach mal schauen, was noch so passiert. Also ich werde jetzt 27 im Februar, wenn man irgendwann mal auch dann eine Familie hat und so, da weiß man dann auch nicht mehr, es ist ja, wie du sagst, auch alles sehr zeitintensiv, wie das dann noch so funktioniert. Ja, aber ich sag mal jetzt so, für die nächsten 2 Jahre ist das erstmal so mein Weg. Und mit der Mannschaft, bei den Mädels ist es halt echt so, dass ich sage, ich messe meinen Erfolg nicht am Ende der Saison an unserem Tabellenplatz, sondern ich messe meinen Erfolg daran, wie gut sich jede einzelne Spielerin von Anfang bis zum Ende der Saison entwickelt hat. Ja. Und wie viele von denen dann den Sprung zu uns in die Frauen schaffen und dort halt auch mithalten können, dort Erfolgserlebnisse haben wie Spielzeit oder halt eben, dass sie gegen eine, sag ich mal, erfahrene Spielerin Zweikämpfe gewinnen. Das ist halt, woran ich meinen Erfolg messe, weil ich das super wichtig finde, dass diese sportliche Förderung immer vor dem Erfolg kommt.
Dein Content hat auf jeden Fall mich inspiriert, dich in diesen Podcast hier einzuladen. Also Mission auf jeden Fall übererfüllt, will ich fast sagen. Und das waren meine Fragen an dich, Alicia. Ich habe ein tolles Gespräch gehabt und ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß hier bei mir gehabt.
Ja, auf jeden Fall.
Das freut mich. Und alle da draußen. Also Alicia ist auch auf Instagram, wie ihr gerade mitbekommen habt. Vielleicht schaut mal die Videos an von ihr, sind sehr interessant, sehr inspirierend und verfolgt die Eintracht Nordheim. Ich bin echt gespannt, wie es ausgeht diese Saison. Das soll es von mir gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.